Bibelheise.
Man kann nicht sagen, dass Sünde die Ursache jeder Krankheit sei oder von einem Dämon stammt. Aber in einigen Fällen gibt es doch Krankheiten, die durch geistlichen Einfluss entstanden sind.
Ich bin Carlos Waldo und lade euch ein, auf unserer Bibelreise mit dabei zu sein, die heute großartig ist. Wir wandern weiter durch das Lukas-Evangelium und sehen uns heute die Kapitel 13 und 14 an. Professor Luis Sayon bringt das Thema von Gott enttäuscht. Wen haben denn die Missstände des Lebens noch nie niedergeschlagen, entmutigt und enttäuscht? Wie viele Träume haben sich verloren? Wie viele Projekte sind zerfallen und Pläne zerbrochen, nicht wahr? Wenn das geschieht, zweifeln wir an dem, was Gott tut. Lasst uns deshalb diese Betrachtung aufmerksam verfolgen.
Vielleicht haben wir uns schon einmal mit jemandem darüber unterhalten oder sind selbst in verzwickte Lagen geraten oder schlagen uns vielleicht gerade noch damit herum. Wenn man so alles beobachtet, was in dieser Welt geschieht, all das Elend, so viele Schwierigkeiten und üble Zustände, dann verliert man den Mut. Und wenn wir dann die Kirchen, die Religionen und die frommen Leute beobachten, dann belastet einen das dermaßen, dass dieses Gefühl noch alles verschlimmert und man von allem enttäuscht ist. Da fließt einem dann das Herz über bis zum Himmel und man sagt, ich bin verärgert und von Gott enttäuscht. Und dann meinen wir, dass so etwas nur uns und unsere verweltlichte Gesellschaft betrifft. Aber das geschah auch schon im Altertum. Um das zu sehen, braucht man nur einige der Psalmen lesen. Wenn man nun Lukas 13 und 14 liest, dann kann man bei all dem, was dort steht, schon völlig den Mut verlieren. Gleich am Anfang des 13. Kapitels kommen einige Leute zu Jesus und erzählen ihm, dass Pilatus als schwere Strafe der römischen Regierung das Blut einiger Galiläer mit ihren Opfern vermischt habe. Die Frommen dachten darüber dann, sicher haben diese Galiläer das erlitten, weil sie wirklich ganz schwere Sünder waren. Jesus aber sagt, was meint ihr? In Wirklichkeit befinden sich doch alle in der gleichen Lage. Denkt nur nicht, dass jemand, der einen Unfall hat oder schwer leiden muss, vielleicht auf der Intensivstation im Krankenhaus liegt, schlechter als andere ist. In Wirklichkeit sind alle gleichermaßen böse. Alle sind in der gleichen Lage. Jesus erzählt dann darauf ein kleines Gleichnis über einen Feigenbaum in einem Weinberg, dessen Eigentümer den Baum abernten wollte, aber keine Frucht fand. Da sagte er zu dem Weingärtner, »Seit 3 Jahren suche ich Früchte an diesem Feigenbaum und finde keine. Hau ihn ab! Wozu soll er weiter das Land belasten?« Der Gärtner bat dann um ein weiteres Jahr. Er sollte abwarten. Bringt er Früchte, dann ist es gut, sonst hau ich ihn ab. Der Gedanke dahinter ist, dass alle in der gleichen Lage sind. Manchmal ist nicht nur ein Einzelner verärgert oder niedergeschlagen oder enttäuscht. Enttäuscht sind wir alle über das viele Übel, das ringsum geschieht. Also, ich weiß gar nicht, ob man mir noch weiter zuhören will. Vielleicht wäre es besser, irgendwas anderes zu hören. Aber weiter. Vielleicht kommen wir doch noch zu einem besseren Schluss. Nun berichtet der Text weiter über eine Frau. Sie wurde seit 18 Jahren von einem bösen Geist mit einer Krankheit geplagt. Sie ging gebeugt, ihre Lage war sehr schwierig und sie suchte Jesus auf, um geheilt zu werden. Jesus heilte sie mit seiner Macht. Frau, sei frei von deiner Krankheit. Und sie begann, Gott zu loben. Was hätte wohl nun geschehen sollen? Man hätte doch jetzt zu diesem Ereignis ein Fest veranstalten sollen. Nichts dergleichen. Die Überfrommen dort waren empört, weil Jesus das am Sabbat getan hatte. Jesus hat darauf sehr scharf reagiert und gesagt, ihr Heuchler, bindet nicht ein jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel im Stall los, um ihn zur Wasserstelle zu führen? Und diese Tiere haben nur wirtschaftlichen Wert. Und hier ist eine Frau, eine Tochter Abrahams, die der Satan 18 lange Jahre gefangen hielt. Sollte die nicht am Sabbat von ihrem Gefängnis befreit werden? Und ihr seid dagegen. Es kommt doch vor, dass manchmal etwas Gutes und Außerordentliches geschieht und dass dann diejenigen, welche im Namen Gottes reden, am meisten stören. Deshalb sind so viele von Gott enttäuscht. Gut, und in der Folge treffen wir dann auf weitere Auskünfte und interessante Geschichten über das Thema. Jesus redet davon, wie schwierig es ist, seinen Weg zu beschreiten, woran sich auch oft viele stoßen. Er sagt, bemüht euch, durch die schmale Pforte einzutreten. Dann fragt man ihn, ob denn viele oder wenige selig werden. Und er sagt dazu, viele werden es versuchen und nicht erreichen. Und noch weiter, es wird geschehen, dass eines Tages die Menschen einzutreten versuchen und der Eintritt wird ihnen verweigert. Gott wird dann solchen Leuten sagen, ich kenne euch nicht, ich weiß gar nicht, wo ihr herkommt. Da wird das Ganze richtig erschreckend, denn nun ist die Rede von der endgültigen Verdammnis derer, die sich von Gott entfernt haben. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein, wenn ihr seht, wie Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten des Reiches Gottes vom Osten und vom Westen herkommen und ihren Platz am Tisch des Reiches Gottes besetzen. In der Tat wird es Letzte geben, die Erste sein werden und Erste, die zu den Letzten gehören. Ist das nicht erstaunlich, dass die frommen und bedeutenden Leute ausgeschlossen werden, gerade jene, die vielleicht ein Licht für den Glauben vieler Leute sein könnten? Ist das nicht anstößig? Darum sind so viele Leute enttäuscht von Gott. Aber vielleicht hilft es uns, wenn wir bedenken, dass sich all dieses in der schönen und majestätischen Stadt Jerusalem abspielt. Der heiligen Stadt, der Stadt des Königs David, die so reich an großartigen Geschichten ist. Und wenn man nun meint, dass jetzt alles besser laufen wird, dann begegnen wir dort Jesus im Gespräch mit den Pharisäern, die ihm sagen kommen, dass Herodes ihn umbringen will. Eine schlechte Nachricht nach der anderen. Und weiter geht es, liebe Hörer. Jesus sagt dazu, geht hin und sagt diesem Fuchs, er nennt Herodes einen Fuchs, dass ich Dämonen austreibe und heute und morgen Menschen heile und am dritten Tag fertig sein werde. Heute und morgen, aber und übermorgen muss ich fortfahren, denn es geht nicht an, dass ein Prophet außerhalb Jerusalems stirbt. Und so fährt er fort. Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und die zu dir gesandt sind, steinigst. Diese harten Worte über Jerusalem hat Jesus gesagt, als er dort war. Man sollte nicht erwarten, dass es in der heiligen Stadt und im heiligen Tempel so ausgesehen habe. Aber der Bibeltext geht in Kapitel 14 weiter. Jesus wird zu einer Mahlzeit im Haus eines Pharisäers eingeladen, einem frommen Mann, der die Dinge sehr ernst nahm. Und was geschieht nun? Da war ein kranker Mann mit aufgeschwollenem Leib und Jesus fragt die Pharisäer und Schriftgelehrten, ob man ihn am Sabbat heilen sollte oder nicht. Die aber schwiegen. Und was geschieht? Der Text sagt, dass Jesus den Mann heilte und dass das den Frommen peinlich war. Und so geht es immer weiter. Jesus fordert diese sinnlose Gesetzlichkeit heraus und bald darauf beginnt die Mahlzeit. Und dann? Alle sind darauf aus, die ersten Plätze zu bekommen. Jenen Religionslehrern, die über Gott und den Glauben reden, geht es vor allem um ihre persönliche Stellung, ihren Namen, darum, wichtiger als die anderen zu sein. Und Jesus sagt, ihr irrt euch doch ganz und gar. Jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht. Ihr könnt doch nicht in dieser Richtung vorankommen. Wenn man dies alles nun beobachtet, wird die fromme Perspektive, die Blickrichtung in unserem Leben deutlich. Das Vorbild so vieler mit Glauben und Religion beschäftigten Leute kann einen irre machen. Und dann kann man auch verstehen, warum so viele von Gott enttäuscht sind. Der Text bringt uns noch das bekannte Gleichnis vom großen Festmahl, das für unsere Betrachtung hier auch wichtig ist. Zum Schluss redet Jesus noch über den Preis der Jüngerschaft und zeigt, wie schwer es doch ist, sein wahrer Jünger zu sein. Wie soll man nun die Lage gegenüber all diesem und dem, was noch folgt, einschätzen? Liebe Hörer, wir brauchen nicht darüber zu erschrecken, wenn wir oder jemand, den wir kennen, Gott gegenüber enttäuscht ist. Das kommt vor und Gott weiß das. So bringt uns nun der Text in Kapitel 13 eine ganz interessante Geschichte. Jesus fragt, wie sieht das Reich Gottes aus? Womit soll ich es vergleichen? Es ist wie ein Senfkorn, das jemand in seinen Garten gesät hat. Es wuchs und wurde zu einem Baum und Vögel des Himmels bauten ihre Nester in seinen Zweigen. Und wiederum fragt er, Womit soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es ist wie der Sauerteig, den eine Frau unter eine große Menge Mehl mischte, sodass der ganze Teich gesäuert wurde. Interessant, nicht wahr? Man will es nicht meinen, aber Gott wirkt in der Stille. Selbst wenn uns die Religion enttäuscht, selbst wenn unser Verhältnis zu religiösen Einrichtungen denkbar schlecht ist, selbst wenn so viele Heuchler dort Wahnsinn und Dummheiten anrichten, bleibt Gott lebendig und das Reich wächst in der Stille, ohne dass viele es überhaupt merken. Gott ist Sieger und sein Sieg wird eines Tages offenbar. So können wir also mit dieser Enttäuschung leben, denn Gott treibt sein Werk voran. Weiter ist es wichtig zu verstehen, dass ein Teil der Mängel, die wir beobachten, auf uns selbst zurückzuführen ist. Manchmal beklagen wir uns über die Welt, die Politik, die Regierung, die Gemeinde und über alle Welt, aber wir beklagen uns nicht über uns selbst. Jesus behauptet, wenn ihr alle miteinander nicht Buße tut, kommt ihr ebenfalls alle um. Wir sind nicht besser als sonst jemand, deshalb lohnt es sich, auf den Text zu achten, wenn er etwas über den Preis der Jüngerschaft zu sagen hat. Jesus sagt hier, wenn jemand zu mir kommt und Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder und Schwestern und selbst sein eigenes Leben mehr liebt als mich, kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nicht nachfolgt, kann nicht mein Jünger sein. Welcher unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht vorher hin und errechnet den Preis, um zu sehen, ob er Mittel genug hat, den Bau auszuführen. Denn wenn er die Fundamente legt und nicht zu Ende bauen kann, werden ihn alle auslachen und sagen, dieser hat zu bauen angefangen und kann es nicht ausführen. Eben, liebe Hörer, die Frage ist, wie viel von unserer eigenen Bequemlichkeit oder unseren eigenen Interessen sind wir bereit aufzugeben, um aus dieser Welt einen besseren Ort zu machen? Wie sollen wir mit dieser Enttäuschung umgehen, die wir Gott gegenüber haben? Wir können geheilt werden, wenn wir einsehen, dass Gott auf eine Weise handelt, die wir gar nicht merken. Und wenn wir uns dann ganz auf Jesus Christus einlassen und seine Lehren vorne ansetzen, die Jüngerschaft übernehmen und Jesus die erste Stelle in unserem Leben einräumen. Wenn wir auf Gott blicken und unseren Anteil am Aufbau einer besseren Wirklichkeit übernehmen, dann werden sicher nur wenige von Gott enttäuscht sein.
Wir haben uns Lukas 13 und 14 angesehen und nun kommen auch wieder Fragen an Professor Louis Saillant. Hier die erste. Beweist denn jener Vorfall mit den Galiläern nicht den Spruch, dass man hier zahlt, was man hier getan hat?
Also am Anfang dieser Geschichte kann es sogar danach aussehen, denn wir wissen, dass die Galiläer von den Römern bestraft wurden. Außerdem wissen wir aus dem Zusammenhang, dass die Galiläer im Allgemeinen keinen besonders guten Ruf genossen. In der Folge aber stellt sich heraus, dass es doch nicht so war. Man sollte die Perspektive nicht allzu sehr vereinfachen. Wir meinen, dass jemand wegen seiner Verdienste belohnt wird. Wenn es jemandem allerseits gut geht, dann wäre er bei Gott gut angeschrieben. Oder wenn jemand in Schwierigkeiten gerät, dann ist er eben dort oben etwas schuldig. So einfach ist es aber nicht. Diese Gleichung geht nicht auf. Sie wird erst im ewigen Leben zurechtgerückt. Man kann also nicht sagen, dass man hier zahlt, was man hier getan hat. Wir brauchen uns nur die Menschheitsgeschichte ansehen, um festzustellen, dass es nicht so ist. Schließlich gibt es jede Menge Leute, die alles Mögliche falsch gemacht haben und von denen gar nichts gefordert wurde. Letztlich überwacht Gott diese Rechnungen und er wird am Ende alles zurechtbringen. Manchmal gestattet Gott in seiner Barmherzigkeit, dass jemand in seiner Bosheit etwas zu weit geht. Und oft gestattet Gott auch Not und Leid für den Gerechten, weil das dann zu seinem Wohl beiträgt. Wir aber sind nicht imstande, die Wirklichkeit zu verstehen, wie sie sich gerade abspielt.
Und wie soll man die Lage in Kapitel 13, Vers 11 verstehen? Da beherrscht ein Krankheitsgeist eine Tochter Abrahams. Eine merkwürdige Geschichte, nicht wahr?
Allerdings, wer so etwas liest, möchte am liebsten davonlaufen.
Was soll denn das? Seit 18 Jahren krank.
Nun ja, was geschieht hier? Wenn hier von einer Tochter Abrahams die Rede ist, soll man das natürlich nicht wörtlich verstehen. Es bedeutet jemanden, der von Abraham abstammt, also eine Israelitin. Und das wird hier deshalb betont, weil genau wie heute manche über die Kirche oder Gemeinde denken, jene Frommen meinten, dass jemand, der sich zur Gemeinde hält, niemals von einem Übel berührt werden könnte. Wenn sie eine Tochter Abrahams ist, gehört sie zum Volk Gottes und dann ist sie doch frei. Nur die Heiden, die nichts wissen und fern von allem leben, werden betroffen. Nun stellt sich aber heraus, dass jene Frau unter einem schrecklichen dämonischen Einfluss stand. Das aber darf man wiederum auch nicht verallgemeinern. Niemand sollte sagen, dass jede Krankheit das Ergebnis von Sünde oder eines teuflischen Einflusses ist, obwohl es in einigen Fällen zum Leidwesen der Skeptiker doch von geistlichen Einflüssen stammende Krankheiten gibt. Jesus erwies hier seine Macht und befreite die Frau von ihrer Krankheit, womit er zeigte, dass niemand automatisch gegen das Übel geschützt ist, nur weil er zum Volk Gottes gehört.
Und nun, warum bezieht Jesus das Reich Gottes auf Abraham, Isaak und Jakob? Das steht dort in Vers 28.
Gut, worum geht es hier? Was wird erwartet? Jesus versucht Folgendes zu sagen. Seht ihr wohl, wie diese eure äußerliche Frömmigkeit unnütz ist? Das enttäuscht nur die aufrichtigen Leute, die euch beobachten. Und ihr beschäftigt euch schließlich mit dem Reich Gottes. Und warum erwähnt er Abraham, Isaak und Jakob? Weil sich das auf die Erzväter Israels bezieht. Meint also ihr, die ihr zum Reich und zum Volk Gottes des alten Bundes gehört, die auf die Offenbarung dieses Reiches warten, dass sich die Dinge in dieser Weise abspielen werden? Jesus sagt, so ist das nicht. Wie viele dieser Leute, die das Reich erwarten, werden draußen bleiben? Und dann kommen Leute aus dem Norden, dem Süden, von Westen und von Osten, Leute, die in euren Augen völlig unwürdig sind, und jene werden an diesem Reich teilhaben. Das ist eine bedeutende Lektion. Wie viele Fromme, die sich immer in der Kirche aufhalten, sind vielleicht dem Reich Gottes fern? Und Leute, von denen man nicht einmal träumt, könnten Gott viel näher stehen, als wir uns einbilden.
Nun zu den Tagesnotizen. Jerusalem. Was hat es mit Jerusalem auf sich? Das ist doch die heilige Stadt. Soll sie zerstört werden? Aber warum denn?
Eben. Jesus stößt hier frontal gegen die religiöse Eitelkeit der Frommen jener Zeit. Sie meinten, dass nachdem Jerusalem schon einmal in der Vergangenheit zerstört worden war, dies nicht noch einmal geschehen würde. Sie sagten, nicht doch. Hier steht der Tempel Gottes und er wird niemals von den Heiden getroffen. So wiegten sie sich in ihrem Irrtum. Von wegen, dass diese Stadt und ihre Einwohner besonders heilig seien, nichts dergleichen. Was war denn ihre Geschichte? Ablehnung des Wortes Gottes. Jesus sagt, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter den Flügeln, und ihr habt nicht gewollt. Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Kaum zu glauben, aber scheinbar fromme Leute, die meinen, Gott zu dienen, können in eine vollkommen falsche Richtung geraten. Es ist erstaunlich, aber Jesus tadelt gerade die Frömmigkeit mehr als alles andere. Kaum zu fassen. So würde die Stadt gerichtet, weil Gott gerecht ist. Die Frommen erwarteten Gottes Gericht über die anderen Völker, aber das Gericht sollte über sie selbst hereinbrechen. Noch zur Zeit des Römischen Reiches, um das Jahr 70, hat sich dieses Wort Jesu erfüllt.
In Lukas Kapitel 14 befindet sich ab Vers 15 das Gleichnis von großem Gastmahl. Was will dieses Gleichnis lehren und warum erzählt Jesus es hier in diesem Zusammenhang?
Das Thema hat mit dem mangelnden Interesse an der Sache Gottes zu tun. Jesus redet hier von einem Mann, der ein großes Festmahl bereitet hatte und eine Menge Leute dazu einlud. Und was geschieht? Als der Termin kommt, sagt der eine, geht nicht, ich kann nicht. Ein anderer, ich habe ein Stück Land gekauft und das ist jetzt gerade wichtiger für mich. Wieder ein anderer, ich habe 5 Joch Ochsen gekauft, ich kann auch nicht. Und ein weiterer, ich habe gerade geheiratet und jetzt kann ich nicht. Dann sagt Jesus weiter, dass der Gastgeber seinem Diener sagt, geh schnell auf die Straßen und Gassen und der Stadt und sammle die Armen, Krüppel, Blinden und Lahmen. Das heißt, alle, die eingeladen waren, haben die Einladung abgelehnt. Und so sind nun die an der Reihe, mit denen niemand gerechnet hatte. Das Gleiche geschieht im Reich Gottes. Wie viele haben alles zur Hand gehabt? Sie hatten vielleicht die Bibel schon auf der Geburtsstation liegen und sind neben dem Wort Gottes her aufgewachsen, aber haben sich nicht darum gekümmert. Währenddessen erreicht Gott andere Leute. Selbst wenn jemand in seinem Stolz das Angebot Gottes ablehnt, wird die Gnade Gottes andere erreichen, bei denen man so etwas gar nicht erwarten würde.
Eigentlich war ich schon fertig mit meinen Fragen, aber hier wäre noch eine Anmerkung über das schmale Tor. Wenn die Sache Gottes uns so leicht gemacht wird, warum müssen wir dann durch diese schmale Tor eintreten?
Leicht ist es einerseits, aber andererseits doch recht schwierig. Die Logik der Sündenvergebung ist sicher leicht zu verstehen. Schwierig ist dabei nur, unseren Stolz aufzugeben, den Kopf zu senken und zuzugeben, dass wir schuldig sind und uns dann Jesus gegenüber zu verpflichten und seine Jünger zu werden. Dies ist aber der Weg, den Gott uns vorlegt und den wir aufrichtig und mit gutem Willen beschreiten sollten.
Und nun für alle unsere Hörer die Anwendung dieser Betrachtung.
Liebe Hörer, wir haben heute auf der Bibelreise die Kapitel 13 und 14 des Lukas-Evangeliums betrachtet und unser Thema lautete »Von Gott enttäuscht«. Das ist doch wirklich nicht einfach. So viel falsch angewandte und irrige Frömmigkeit kann einen wirklich enttäuschen und ärgern. Vielleicht haben wir das alle schon irgendwie erlebt. Nun aber, liebe Hörer, bitte Achtung. Wir sollten uns von diesen Enttäuschungen nicht verärgern und entmutigen lassen, sondern uns noch heute an Christus wenden. Unser Leben und die Welt um uns her werden dadurch entschieden besser.
Wieder schließt ein Abschnitt der Bibelreise. Vielen Dank für das freundliche Zuhören und bis nächste Woche an diesem Sender zur gleichen Uhrzeit.